Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon Daniel Heinrich, guten Abend. Donald Trump und Joe Biden, die TV-Debatte der beiden Männer aus der vergangenen Nacht, sie hat international für Reaktionen gesorgt. Joe Biden hat schlecht abgeschnitten, so das einhellige Meinungsbild. Auch wir blicken in dieser Sendung auf die Debatte der vergangenen Nacht. Die Reaktionen darauf am Tag danach, sowohl innerhalb der USA wie auch im politischen Berlin. Vor der Sendung habe ich mit der Leiterin des Aspen-Instituts in Berlin über das Thema gesprochen, über ihre Einschätzung. Das volle Interview können Sie in wenigen Minuten hören. An dieser Stelle auch schon mal ein Hörtipp. Joe Biden wie Donald Trump, auch Thema in unserem Podcast Der Tag. Sie finden ihn in unserer Deutschlandfunk-App. Nach dem Tod von Präsident Ebrahim Raisi im Frühjahr geht es im Iran um den Nachfolger. Gleich mehr zu den Wahlen im Bericht unserer Korrespondentin in Teheran. Und mehrere Großdemonstrationen wird es am Wochenende vor allem in Essen geben. Der Grund, der Bundesparteitag der AfD, ebenfalls ein Thema dieser Sendung. Fußball-Europameisterschaft, heute spielfreier Tag. Morgen geht es für Deutschland in der K.O.-Phase gegen Dänemark. Unter anderem blicken wir voraus am Ende der Sendung in unserem Sportblock. Wir beginnen die Sendung in den USA. Die Kommentatorinnen und Kommentatoren, sie waren sich einig. Es war ein schwacher Auftritt von US-Präsident Joe Biden beim TV-Duell gegen Donald Trump gestern Nacht. Bei den Demokraten herrscht so etwas wie Panik, ist zu hören, denn die Fernsehdebatte hatte als eine Art Bewährungsprobe für den 81 Jahre alten Demokraten gegolten. Das ging gründlich nach hinten los, wie Ralf Borchert aus Washington berichtet.
Schlimmer hätte es für Joe Biden kaum kommen können. In Kommentaren der US-Medien ist von Katastrophe die Rede, von Panik in der Demokratischen Partei. Biden stolperte über seine eigenen Worte, schreibt die Washington Post. Bidens wackeliger Auftritt versetzt die Demokraten in Alarmstimmung, so die Schlagzeile der New York Times. Biden ist nicht in der Lage, 4 weitere Jahre im Amt zu bleiben, kommentiert das Wall Street Journal. Und Susan Glasser, Kommentatorin der Zeitschrift New Yorker, sprach bei CNN von einem Einschnitt.
I have never experienced a debate.
Sie habe noch nie einen Moment in den Präsidentschaftsdebatten der vergangenen Jahrzehnte erlebt, der so schlimm gewesen sei. Politisch sei dies von einer größeren Dimension als alles, was sie und ihre Kollegen bisher erlebt hätten.
Anything I think any of us have observed.
Es waren Passagen in der TV-Debatte wie diese, die selbst Bidens engsten Beratern Schweißperlen auf die Stirn trieben. Der Präsident wollte zum Thema Covid Stellung nehmen, stotterte, brachte den Satz nicht zu Ende.
Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do dealing with everything we have to do with look. If we finally beat Medicare.
Sachthemen, Inhalte traten in den Hintergrund. Donald Trump bezeichnete Biden als Versager.
Our country doesn't have a chance.
Das Land habe mit Biden keine Chance, aus dieser Spur herauszukommen, so Trump. Biden sei der mit Abstand schlechteste Präsident der Geschichte.
In history by far.
Eine Blitzumfrage des Senders CNN unter Wählerinnen und Wählern ergab, dass 67% Donald Trump als Gewinner der TV-Debatte sehen. Entsprechend triumphierend fielen die Reaktionen im Lager der Republikaner aus. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses Mike Johnson sagte, es sei traurig gewesen, Biden zuzusehen. Der Präsident sei eine Gefahr für das Land.
It was sad. It was sad to watch. This is dangerous to put this on display for the country.
Bisher gibt es allerdings kein Anzeichen, dass Joe Biden von sich aus die Präsidentschaftskandidatur aufgeben könnte. Vizepräsidentin Kamala Harris versuchte, Bidens Auftritt mit den Worten zu verteidigen, er habe zwar einen langsamen Start gehabt, bleibe Donald Trump aber in der Substanz deutlich überlegen.
It was a slow start, that's obvious to everyone. I'm not going to debate that point. I'm talking about the choice in November.
Bei den Demokraten sind es bisher vor allem Stimmen aus der zweiten Reihe, die Biden offen zum Rückzug auffordern, wie die frühere Senatorin aus Missouri, Claire McCaskill.
He had one thing he had to accomplish, and that was reassure America that he was up to the job at his age. And he failed at that tonight.
Biden habe eine Aufgabe gehabt an diesem Abend, zu zeigen, dass er fit für den Job sei in seinem Alter. Er habe versagt, so McCaskill. Klar ist, Die Diskussion, ob der Präsident Kandidat bleiben kann, ist auch in der eigenen Partei nicht mehr zu stoppen.
Ralf Borchert berichtete über die TV-Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump. Kann ich nun sprechen mit Stormy Annika Mildner vom Aspen-Institut, einem US-amerikanischen Think Tank. Sie ist die Leiterin der Dépendance in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Sleepy Joe, inzwischen Sleeping Joe, kann man das so sagen?
Ja, das kann man eigentlich schon so sagen. Auf jeden Fall wirkte er in der Debatte so. Die Debatte war, muss ich persönlich sagen, schwierig sich anzuschauen in ihrer Gänze, beziehungsweise sich dann auch mehrmals anzuschauen und sie dann auch ordentlich zu analysieren, weil Biden doch sehr fahrig gewirkt hat, sehr müde, sehr unkonzentriert, Sätze nicht zu Ende gebracht hat. Und eigentlich wollte er ja diese Wahldebatte, dieses Wahlduell durchführen, um ein Problem und eine Schwachstelle in seinem Wahlkampf wirklich anzugehen. Und das ist sein Alter und die große Frage, ob er tatsächlich noch die Kraft mitbringt und die Überzeugung, um für eine zweite Amtszeit wirklich qualifiziert zu sein. Das ist ihm eben überhaupt nicht gelungen.
Sie sagen es, die New York Times bilanziert zur Performance Joe Bidens unter anderem ein Hürdenläufer, der über die erste Hürde gleich stürzt. Trifft es das?
Ja, es gibt natürlich ganz viele Faktoren, die letztendlich den Erfolg bestimmen, wer dann im Endeffekt ins Weiße Haus einzieht. Und die Wahldebatte ist natürlich nur eine davon. Und ich würde es jetzt auch tatsächlich nicht komplett überbewerten, aber unterbewerten würde ich es eben auch nicht, welche Auswirkungen diese Debatte hat. Ich würde vielleicht drei Punkte erstmal grundsätzlich machen, wenn man sich diese Debatte anschaut und analysiert und sich überlegt, welche Bedeutung das hat. Dann ist der erste Punkt, den wir gerade schon auch angesprochen haben, wie die Kandidaten tatsächlich gewirkt haben. Also wie war ihr Auftritt? Wie souverän waren sie? Wie energetisch waren sie? Wie überzeugend waren sie? Und der zweite Punkt, den man sich anschauen müsste oder muss, ist die Inhalte. Wie gut ist es ihnen gelungen, die Inhalte zu transportieren, ihre eigenen Punkte zu machen, ihre eigenen Aussagen zu transportieren und was ist tatsächlich beim Zuschauer auch in Erinnerung geblieben? Und der dritte Punkt, den man sich ganz genau anschauen muss, ist letztendlich, welche Erzählung, welches Narrativ sich um diese ganze Debatte bildet, also in den Medien, in sozialen Medien, in der breiteren Öffentlichkeit. Wie wird das interpretiert und welche Interpretation wird dominant letztendlich? Und wenn man diese drei Punkte analysiert, was eben auch die New York Times gemacht hat und viele andere, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass Trump doch als relativ klarer Gewinner aus dieser Debatte herausgegangen ist. Und wenn man sich dann noch die Umfrageergebnisse anschaut, wie beispielsweise die relativ schnelle Umfrage von CNN, dann sieht man eben auch da, dass unter den Zuschauern Trump mehr gepunktet hat als Biden. Die Zahl, die ich jetzt nochmal vor Augen hatte, waren, dass 67% der Zuschauer Trump als Gewinner gesehen hat. Und das ist schon ziemlich deutlich.
Das ist es in der Tat. Lassen Sie mich mal auf Punkt 2 und vielleicht kombiniert mit Punkt 3 eingehen, die Sie gerade aufgeworfen haben. Joe Biden hat sich nämlich inzwischen wieder vor Anhängern gezeigt in North Carolina und hat gesagt, er könne den Job machen. Glaubt ihm das noch jemand?
Ja, dass er auf jeden Fall sofort wieder rausgegangen ist und in den Wahlkampf gestartet hat und versucht hat, mit Themen zu punkten, ist letztendlich genau das, was er machen muss. Denn unter den Demokraten, und das ist eben auch eines der Narrative, was sich relativ schnell verfangen hat in der Öffentlichkeit, herrscht jetzt sogenannte Panik. Man hat gesehen, dass Biden eben relativ schlecht abgeschnitten hat. Und jetzt muss man versuchen, dieses Narrativ wieder zu drehen und zu zeigen, er kann doch. Also was man zum Beispiel auch gehört hat, ist, er wäre erkältet gewesen, er wäre eben nicht ganz fit gewesen. Und das jetzt komplett zu drehen, ist natürlich nicht einfach. Aber was man nicht machen kann, ist ihn quasi wegsperren, verstecken und nicht mehr rauslassen. Und deswegen glaube ich, die Strategie der Demokraten und des Wahlkampfteams von Biden, der Schritt nach vorne, schnell aus dieser Debatte raus, schnell aus den Diskussionen raus und zu zeigen, er ist da, er macht Auftritte, er wirkt fit. Und er hat eben deutlich mehr Themen und bessere Visionen für die Zukunft, bessere Lösungsansätze auch für die vielen Probleme, vor denen die USA stehen, als Trump. Und deswegen glaube ich, genau die richtige Strategie, wenn man bei ihm bleiben möchte als Kandidat, ihn wieder rauszuschicken in die Öffentlichkeit.
Ja, Sie sprechen die Panik an bei den Demokraten. Einerseits, andererseits die Unterstützungsbekundungen, die waren auch nicht zu überlesen, fand ich. Urgestein Nancy Pelosi, so möchte ich sie mal bezeichnen, hat sich zu ihm bekannt. Kamala Harris ebenso. Wie passt das denn zusammen? Panik einerseits, Unterstützungsbekundung andererseits.
Es ist immer wichtig, die Interpretationshoheit über eine solche Debatte zu gewinnen. Und das ist den Republikanern an der Stelle deutlich besser gelungen als den Demokraten. In der Tat gab es von Anfang an Zustimmungen und Unterstützungsbekundungen, beispielsweise von Kamala Harris, die vor allen Dingen auch argumentiert hat, am Anfang war der Auftritt von Biden relativ schwach und dann hat es sich aber deutlich verbessert zum Ende hin und am Ende ist er dann richtig stark geworden. Das ist natürlich eine Zustimmung mit Einschränkungen, muss man an der Stelle eben auch sagen. Hm. Und es ist sicherlich nicht sonderlich glücklich gewesen für die Demokraten oder auch von den Demokraten, dieses Narrativ der Panik so aus den Händen gleiten zu lassen. Letztendlich hätte man da schneller etwas entgegenhalten müssen, was natürlich in der Situation auch nicht einfach ist, weil Biden ja de facto tatsächlich auch nicht gut abgeschnitten hat.
Ja, Sie sprechen es schon an. Ich meine, da stand ja noch ein zweiter Mann auf der Bühne, Donald Trump. Zum Schluss vielleicht noch ganz kurz, wenn wir darauf blicken, ständige Verdrehung von Fakten, Schuldspruch im Schweigegeldverfahren, offenbar der drohende Umbau des Justizministeriums. Die New York Times hat Mitte Juni darüber berichtet. Geplante Ausweitung präsidentieller Macht im Falle eines Wahlsiegs. Ist das alles irgendwie wurscht?
Auf jeden Fall ist es in dieser Debatte nicht so stark zum Tragen gekommen.
Und im Wahlkampf?
Im Wahlkampf, wenn man sich zum Beispiel die Umfragewerte anschaut nach dem Schuldspruch von Trump, dann hat sich da eigentlich gezeigt, dass sich in seiner Anhängerschaft unter den Republikanern so gut wie nichts getan hat. Also das hatte kaum Auswirkungen. Hm. Und unter den Unabhängigen, also den Wechselwählern, hatte es geringe Auswirkungen. Deswegen ist das tatsächlich eine große Frage, wie stark sich das letztendlich auswirken wird. Und auf der anderen Seite sind eben auch eine ganze Reihe von Unsicherheitsfaktoren auf der beiden Seite, zum Beispiel der Krieg, Konflikt Israel, Palästina, Hamas. Wie wird sich der auswirken? Was passiert in der Ukraine? Wie wird sich die wirtschaftliche Lage weiterentwickeln? Also es sind einfach noch eine ganze Reihe von Unsicherheitsfaktoren auf beiden Seiten, die sich letztendlich auf die Wahl auswirken können. Was Trump im Hinblick auf die Themen tatsächlich gemacht hat, ist, also er hat letztendlich wieder, ohne es direkt zu sagen, aber mit seinem Slogan von damals, Make America Great Again, das war letztendlich sein Narrativ dieses Mal auch wieder in der Debatte. Mhm. Er hat die USA als die wirtschaftliche Lage als besonders schlecht dargestellt. Er hat gesagt, es geht den USA deutlich schlechter als während seiner Amtszeit. Die Wirtschaft ist schlecht. Illegale Einwanderer gefährden die USA. Die USA werden international nicht mehr ernst genommen, ausgenutzt und ohne ihn hätte es eben keine Kriege mehr gegeben. Und das war gespickt mit, wie Sie gerade gesagt haben, also mit Fehlinformationen, mit Unwahrheiten, aber eben sehr überzeugend vorgebracht. Und das ist, glaube ich, genau das Problem, dass Biden Inhalte zwar hat und die auch differenzierter vorträgt, normalerweise, aber in der Debatte ihm das eben überhaupt nicht gelungen ist, während es Trump gelungen ist, sein eigenes Narrativ, was man eben auch schon kennt, ziemlich gut und ziemlich konzise rüberzubringen. Und vielleicht noch ein ganz letzter Punkt dazu. Ich denke auch, dass die Art und Weise, wie diese Debatte technisch auch aufgesetzt worden ist, Trump geholfen hat. Normalerweise kennen wir ihn ja als aufbrausend, unterbrechend, teilweise auch ausufernd und einfach kein guter Debattenführer letztendlich. Und durch diesen starren Ablauf und diese Zeitbeschränkungen und das Sperren des Mikros war er erstaunlich konzise auf den Punkt und letztendlich dadurch auch überzeugender als sonst. Und Biden hat die Art von Debatte nicht genutzt. Und vielleicht noch ein allerletzter Punkt, der fehlende Faktencheck während der Debatte hat auch in dem Fall Trump genutzt, weil viele Dinge dann eben nicht kontextualisiert und gerade gerückt werden können. Also auch was Biden gesagt hat, war nicht alles richtig. Aber auf der Trump-Seite waren eben viel mehr Fehlinformationen und Unwahrheiten mit dabei. Und das ist nicht korrigiert worden. Auf jeden Fall nicht während der Debatte direkt.
Stormy Annika Mildner vom ESPM-Institut. Vielen Dank für die Zeit und das Gespräch.
Vielen Dank.
Und auch in Deutschland hat die TV-Debatte für eine ganze Reihe von Reaktionen gesorgt. Stefan Dietjen.
Seit dem frühen Morgen ist die nächtliche Fernsehdebatte in den USA auch das Gesprächsthema auf den Fluren des Bundestages am Rande von Sitzungen und politischen Terminen in Berlin. In den Videoclips in sozialen Netzwerken, in den ersten Analysen von Korrespondenten und Experten in den Morgensendungen deutscher Fernseh- und Radiosender war zuvor ein verheerendes Bild vom Auftritt eines stammelnden und wirr wirkenden US-Präsidenten vermittelt worden.
Joe Biden wirkte schwach, schwächer als ich ihn je bei einem Live-Auftritt gesehen habe.
Aus meiner Sicht bleiben wird von dieser Debatte, ist wie gesagt der Eindruck, dieser Präsident packt keine zweite Amtszeit mehr.
Ich habe hier immer gedacht, er ist vielleicht noch im Kopf völlig klar und das läuft alles bei ihm. Aber das war schon erstaunlich und erschreckend zu sehen, wie hier der Präsident also doch.
Die Reaktionen der deutschen Politik finden auf zwei Ebenen statt: hinter verschlossenen Türen und in nicht öffentlichen Gesprächen Fassungslosigkeit und Sorge. Was viele lange eher als abstrakte Gefahr schilderten, verdichtet sich spätestens jetzt zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump erneut US-Präsident werden könnte. Man hatte sich in Berlin auf einen knappen Wahlausgang eingestellt, möglicherweise auf chaotische Wochen und Monate nach dem Wahltag im November. Jetzt spricht ein gut in den USA vernetzter Abgeordneter von einem möglichen Erdrutschsieg Trumps. Auch in der Bundesregierung hat man die morgendlichen Nachrichten aus den USA intensiv verfolgt. Nach außen indes gibt sich der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner wortkarg.
Wie Sie wahrscheinlich schon vermuten, kommentieren wir hier nicht den Wahlkampf und mischen uns auch da nicht ein.
Von einer guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit ist die Rede. Der Kanzler hat den US-Präsidenten zuletzt beim G7-Gipfel in Italien getroffen. Auch da kursierten Bilder von einem gebrechlich wirkenden Joe Biden in den sozialen Medien.
Diese Gespräche werden vertraulich geführt und Sie wissen, dass der Kanzler Joe Biden sehr schätzt und Sie ein ausgezeichnetes persönliches Verhältnis haben. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
Deutsche Teilnehmer von Gesprächen mit dem US-Präsidenten hatten stets versichert, Biden wirke im kleinen Kreis präsent, blendend informiert, führungsstark. Olaf Scholz hatte nach dem G7-Treffen vor 2 Wochen, angesprochen im Sender Welt-TV, auf das öffentliche Erscheinungsbild des US-Präsidenten noch erklärt:
Ich finde, dass Joe Biden jemand ist, der sehr klar ist, der genau weiß, was er tut und der auch, gerade wenn es um internationale Politik geht, zu den erfahrensten Politikern gehört, die weltweit überhaupt unterwegs sind.
Dieses positive Bild aber bröckelt nun auch in der Bundesregierung. Michael Link, der Beauftragte der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, weist unverhohlen auf die Möglichkeit hin, dass die Demokraten ihren Präsidentschaftskandidaten noch auswechseln. Ob die Demokraten wirklich mit Joe Biden in die Wahl im November gehen werden, müssen die Demokraten auf ihrem Parteitag Mitte August entscheiden, sagt der FDP-Politiker dem Berliner Tagesspiegel. Noch deutlicher wird die FDP-Abgeordnete Agnes Strack-Zimmermann. Dass ein Mann wie Trump wieder Präsident werden könnte, weil die Demokraten nicht in der Lage sind, ihm einen starken Kandidaten entgegenzusetzen, wäre eine historische Tragödie, sagt die künftige Europaparlamentarierin. Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid dagegen räumt Biden noch eine Chance ein. Bis zum Wahltag im November werde das TV-Duell vergessen sein, sagt Schmid der Rheinischen Post. Es komme jetzt darauf an, dass Biden auf dem Nominierungsparteitag im August eine starke Rede halte.
Berichtet aus Berlin Stefan Detjen. Wir blicken auf den Iran. Rund 61 Millionen Wählerinnen und Wähler waren heute aufgerufen, einen neuen Regierungschef zu wählen. Die Wahl folgt auf den Tod Präsident Ebrahim Raisis, der im Mai bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen war. Bis vor wenigen Minuten waren die Wahllokale noch geöffnet. Viel über die Ergebnisse gibt es noch nicht zu berichten, wohl aber, dass sich eine ähnlich niedrige Wahlbeteiligung abzeichnet wie schon vor einigen Monaten bei den Parlamentswahlen. Unsere Korrespondentin Karin Senz berichtet und hat sich zunächst diejenigen angeschaut, die wählen gegangen sind.
Wer im Iran seine Stimme bei der Präsidentschaftswahl abgegeben hat, ist leicht zu erkennen. Er wird durch Tinte auf der Fingerkuppe markiert. Die 43-jährige Raad ist einkaufen auf einem Markt in Teheran. Nach der Wahl gefragt, zeigt sie ihre Finger. Keine Farbe, sie war nicht wählen. Weil meine Favoriten nicht unter den Kandidaten waren, die für die Präsidentschaftswahl aufgestellt wurden. Und ich gehe nicht einfach so wählen. Ich finde keinen von denen gut. Keiner verdient, Präsident zu werden. Dabei standen 3 ultrakonservative Kandidaten auf dem Wahlzettel, die sie eigentlich hätten ansprechen müssen, darunter ein Geistlicher. Raad trägt einen Chador, also das lange schwarze Tuch, das nicht nur die Haare, sondern den ganzen Körper verhüllt. Ich frage mich, wer wird kommen, mit dem es uns dann noch schlechter geht. Auf der anderen Straßenseite sitzt eine junge Frau auf einer Bank. Sie nennt sich Nahid. Die 26-Jährige raucht eine Zigarette. Ihre Finger mit bunt lackierten langen Nägeln streichen über den Bildschirm ihres Handys. Heute, Wahltag, interessiert sie nicht. Heute ist wie jeder andere Tag, fühlt sich nicht anders an für mich. Wie soll sie ihre Stimme in einem System abgeben, das friedliche Proteste blutig niedergeschlagen hat, sagt sie und zieht an ihrer Zigarette. Sie trägt Kopftuch, aber ganz offensichtlich nicht freiwillig, sondern nur für ihren Job, den sie nicht verraten will. Sie schnippt ihre Zigarette weg und erklärt: Ich will nicht wählen. Wir haben von der Regierung und unserem Land erwartet, dass sie liefern. Aber sie haben nicht geliefert. Jetzt erwarten sie, dass wir wählen gehen. Aber jetzt liefern wir nicht. Ein paar Straßen weiter ist ein Wahllokal in einer Moschee. Zwar steht niemand Schlange, aber immer wieder kommen Leute. Nida zum Beispiel. Die 73-Jährige ist mit schwarzem Kopftuch, Schildkappe, Sonnenbrille, schwarzer Gesichtsmaske und einem schwarzen langen Mantel praktisch komplett verhüllt. Dass Leute sich nicht für die Wahl interessieren oder die gar boykottieren, hält sie für ein Gerücht. Ich war in 10 Wahllokalen, eines voller als das andere, mit lauter jungen Männern. Sie lebe abwechselnd in Kanada, Kuwait und dem Iran. Aber egal, wo sie gerade ist, sie gibt bei jeder Wahl ihre Stimme ab. Diesmal für den ultrakonservativen Kandidaten Saeed Jalili. Ich mag Jalili sehr. Seine Frau ist Ärztin. Sie haben ein Kind. Seine Vita ist sauber. Was auch immer er gemacht hat, er hat es gut gemacht. Ich habe alle meine Freunde nach ihm gefragt. Alle haben gesagt, der ist gut. Der frühere Atomunterhändler ist einer der beiden Favoriten aus dem ultrakonservativen Lager, neben dem Parlamentssprecher Muhammad Bagher Ghalibaf. Der dritte Favorit ist dem moderat-konservativen Lager zuzurechnen. Im Iran nennen sie ihn einen Reformer. Die 23-jährige Teheraner Jurastudentin Atefeh setzt auf ihn. Ich denke, er ist am nächsten an den jungen Leuten dran. Und wenn man hört, was er verspricht, wenn er das auch erfüllt, dann kann er das Land verändern. Er kann was für meine Generation erreichen, die harte Zeiten erlebt hat. Sie wählt zum ersten Mal einen Präsidenten. Während sie spricht, rutscht ihr immer wieder das Kopftuch runter. Routiniert zieht sie es wieder hoch. Pezeshkian hat im Wahlkampf die Gewalt bei den Kopftuchkontrollen kritisiert. Allerdings hat er sich auch mit seiner Tochter präsentiert und die trägt Chador. Der 69-Jährige scheint nicht nur die Hoffnung von manch jungen iranischen Wählerinnen und Wählern zu sein. Saeed ist 73. Die letzten Jahre hat er seine Stimme nicht mehr abgegeben. Wenn Pezeshkian nicht unter den Kandidaten gewesen wäre, hätte ich wieder nicht gewählt. Die anderen seien nicht ehrlich, würden sich nicht wirklich um die Probleme im Land kümmern, also die Wirtschaftskrise, die internationale Isolation und die so tief gespaltene Gesellschaft. Im Vorfeld hatten Beobachter Pezeshkian als Mittel zum Zweck bezeichnet. Das Regime habe ihn nur als moderat-konservative Alternative zu den ultrakonservativen Kandidaten zugelassen, um die Wahlbeteiligung in die Höhe zu treiben. Bei Saeed zumindest hat das funktioniert. Und wohl nicht nur bei ihm. Das zeigen Pezeshkians überraschend hohe Umfragewerte.
Karin Sens berichtete. 23.32 Uhr hier in den Deutschlandfunk. Die Sendung, das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Verkehrsminister Volker Wissing kritisiert. Johannes Kuhn.
Am Mittwoch hatte Bundesverkehrsminister Volker Wissing mit der chinesischen Regierung eine Vereinbarung unterzeichnet. Der Inhalt ist in diesen Zeiten durchaus heikel, denn es geht um den grenzübergreifenden Datenaustausch zwischen den beiden Ländern. Konkret um Daten, die beim autonomen Fahren anfallen. Profitieren von einem möglichen Datentransfer sollen laut Handelsblatt vor allem die deutschen Autounternehmen in China. Wie verschiedene Medien berichten, hatten Bundesinnenministerium und Auswärtiges Amt regierungsintern fehlende Absprachen kritisiert. Denn immerhin ist die Datenpolitik gegenüber China auch ein Sicherheitsthema. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich am Freitagmorgen am Rande des EU-Gipfels in Brüssel von Wissings Alleingang wenig erfreut.
Wir haben eine China-Strategie und wir handeln als Regierung immer entlang unserer gemeinsamen Grundsätze. Und bei den Dingen, die wir tun, gibt es das Prinzip, dass man Sachen gemeinsam miteinander vereinbart und sich darauf einigt, dass die Dinge auch tatsächlich passieren. Insofern ist es bedauerlich, dass das hier nicht geschehen ist.
Kritik kommt auch aus den Ampelfraktionen. SPD und Grüne sprechen im Handelsblatt von Alleingängen, die auch bei den Verbündeten für Kopfschütteln sorgten. Selbst FDP-Fraktionsvize Güde Jensen erklärte in Richtung Wissing, für ein klares Verhandlungsmandat brauche es breite bundespolitische Rückendeckung. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums wiederum betonte, es seien in dem Memorandum nur weitere Gespräche über rechtliche Fragen vereinbart worden. Eine konkrete Übereinkunft sei damit nicht verbunden. Fachdialoge einzurichten sei Teil der China-Strategie. Das Ministerium habe die anderen Häuser früh über die China-Reise und die damit verbundenen Absichten informiert. Zudem, so fügte der Sprecher hinzu, begrüße die Wirtschaft die Initiative, weil es um Rechtssicherheit gehe.
Johannes Kuhn. Einen Tag vor dem umstrittenen AfD-Bundesparteitag haben sich schon heute in Essen die Gegendemonstranten in Stellung gebracht. Der Partei geht es zunächst um die Zukunft von Alice Weidel und Tino Chrupalla. Svenja Bönisch.
Das Chefduo stellt sich zur Wiederwahl. Viele in der Partei stehen hinter ihnen, ihre Wahl gilt als sicher. Trotzdem so ganz einfach durchgewunken dürften die zwei nicht werden, denn möglich ist laut AfD-Satzung auch, dass die Partei nur von einer Person geführt wird. Dazu müsste allerdings ein entsprechender Antrag gestellt werden. Bislang gab es den nicht. Letztlich geht es bei der, wie allen anderen Fragen, um die zukünftige Ausrichtung der Partei. Will sie sich nach außen gemäßigt geben oder radikalisiert sie sich weiter? Spannend dürften in der Frage auch die Diskussionen um Maximilian Krah werden. Der Spitzenkandidat für die Europawahl war unter anderem wegen Berichten über mögliche Kontakte nach China und Russland unter Druck geraten. Der AfD-Wahlkampf geriet ins Stocken, die Parteispitze distanzierte sich von Krah. Andere Rechtsparteien in Europa wollen wegen seiner Aussagen nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Hier in Essen dürften Stimmen für und gegen ihn laut werden. Besonders laut könnte es hier in Essen auch vor der Halle werden. Viele tausend Menschen werden zu Protesten gegen die AfD erwartet. Mehr als 30 Versammlungen rund um die Krugerhalle sind angemeldet. Auch Blockadeaktionen, mit denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verhindern wollen, dass die AfD-Delegierten überhaupt in die Halle reinkommen. Die größte Demo wird am Nachmittag erwartet. Dann wollen mehrere tausend Menschen friedlich vom Hauptbahnhof in Essen hier zum Parteitag laufen. Unter dem Motto Zusammen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz.
Wir blicken auf die Arbeitsmarktzahlen im Juni, Birgit Habrath.
Es schwächelt weiter der Arbeitsmarkt auch im Juni. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit weist 2.727.000 Arbeitslose auf. Das sind 4.000 mehr als noch im Mai. Und das, obwohl im Juni eigentlich der Arbeitsmarkt vor der Sommerflaute meist gut dasteht. Die Arbeitslosenquote bleibt unverändert bei 5,8%. Gestiegen ist diesmal auch die Zahl der Unterbeschäftigten. Da finden sich die in der Statistik wieder, die in Maßnahmen oder Integrationskursen stecken. Die Unternehmen, so die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, sind angesichts der anhaltenden Konjunkturkrise weiter zurückhaltend bei der Suche nach Kräften. Die inzwischen leicht zuversichtlichen Prognosen der Wirtschaftsforscher kommen in den Firmen noch nicht an. Die Nachfrage nach Arbeitskräften geht erst einmal weiter zurück. Trotzdem steigt die Zahl der Erwerbstätigen und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, wenn auch nur leicht. Der Fachkräftemangel in den Sozialberufen oder bei Dienstleistern macht sich da bemerkbar. Ein Hoffnungsschimmer ist die Kurzarbeit. Nach ersten Daten der Bundesagentur hat die Zahl der Anzeigen im Juni immerhin nicht zugenommen.
Der Tag an der Börse, Blick auf das Frankfurter Parkett, Claudia Werle.
Vor den Parlamentswahlen in Frankreich wollten sich viele Anleger nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Bei den Wahlen zeichnet sich ein Rechtsruck ab. Auch eine starke linke Allianz hat sich formiert. Beide Lager wollen Reformen zurückdrehen und mehr soziale Wohltaten verteilen. Das alles kostet Geld und das würde den ohnehin schon hohen Schuldenberg Frankreichs weiter steigen lassen. Die Finanzmärkte reagieren. Die Risikoprämie für französische Staatsanleihen stieg heute auf den höchsten Stand seit der Euro-Schuldenkrise 2012. Auch die US-Präsidentschaftswahlen werfen ihre Schatten voraus. Wirtschaftsnobelpreisträger warnen bereits. Donald Trump als künftiger Präsident wäre entgegen der Meinung vieler schlecht für die Wirtschaft. Denn mit seinen Plänen könnte er die Inflation erneut anheizen. Der DAX zu Handelsschluss leicht im Plus. Er steht jetzt bei 18.235 Punkten. Lufthansa-Chef Carsten Spohr rechnet damit, dass die Lieferprobleme im Flugzeugbau noch jahrelang anhalten werden. Und das hat Konsequenzen. Viele Flugzeuge stünden derzeit wegen Wartungsarbeiten am Boden oder weil sie schon ausgemustert seien. Aber die neuen Maschinen von Airbus oder von Boeing ließen auf sich warten. Aktien vom Essenslieferdienst Delivery Hero geben nach. Der bisherige Finanzchef will nach mehr als 10 Jahren vorzeitig gehen. Verkauft werden auch die Aktien von Puma, nachdem der amerikanische Konkurrent Nike vor einem deutlichen Umsatzrückgang im kommenden Jahr gewarnt hatte.
Karlsruhe heute Vormittag. Das Bundesverfassungsgericht untersagt die Auslieferung einer Person aus der linken Szene für einen Prozess in Ungarn. Soweit so gut. Das Problem, die Entscheidung kommt zu spät. Die betroffene Person sei schon an die ungarischen Behörden übergeben worden, so die Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Nun hagelt es Kritik. Max Bauer berichtet.
Maya T. war bereits im vergangenen Dezember in Berlin festgenommen worden und saß seitdem in Haft. Der Vorwurf, die Antifaschistin, die sich als non-binär versteht, habe 2023 gemeinsam mit anderen Autonomen Angriffe auf Rechtsextreme in Budapest durchgeführt. Ungarn verlangte eine Auslieferung, aber die Bedenken des Anwalts von Maya T. dagegen sind groß. AntifaschistInnen wie Maya T. könnten im Ungarn von Viktor Orban kein faires Verfahren erwarten, so die Einschätzung von Rechtsanwalt Sven Richwin. Außerdem würden non-binären Personen wie Maya T. Haftbedingungen drohen, unter denen ihre Menschenrechte nicht gewährleistet seien. Rechtsanwalt Sven Richwin hatte deshalb gegen die Auslieferung von T. nach Ungarn geklagt. Doch gestern Nachmittag ging dann alles plötzlich ganz schnell. Das Kammergericht Berlin entschied, dass es zulässig sei, T. nach Ungarn auszuliefern. Das sächsische Landeskriminalamt scheint dann ebenfalls sehr schnell in Aktion getreten zu sein. Gegen 3:30 soll Maya T. aus der Zelle geholt worden sein und heute Morgen um 6:50 wurde T. zunächst den österreichischen Behörden übergeben, die Maya T. weiter nach Ungarn bringen sollten. Unterdessen versuchte T.s Anwalt Sven Richwin, die Auslieferung im letzten Moment zu stoppen. Um 7.38 Uhr stellte er einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Gegen 10.50 Uhr gab es dort eine Eilentscheidung. Karlsruhe wies die Generalstaatsanwaltschaft Berlin und das sächsische LKA an, die Auslieferung vorerst nicht durchzuführen. Offenbar befand sich Maya T. aber zu diesem Zeitpunkt bereits in Ungarn. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Berlin wurde T. bereits um 10 Uhr den ungarischen Behörden übergeben. Das Verfassungsgericht hat deshalb auch verfügt, dass Maya T. nach Deutschland zurückgeführt werden müsse. Darum müsse sich die Generalstaatsanwaltschaft Berlin jetzt kümmern. Ob eine solche Rückführung überhaupt möglich ist, ist fraglich. Die Karlsruher Entscheidung erging offenbar zu spät, also erst nachdem Maya T. schon in Ungarn angekommen war. Die Frage ist allerdings, warum haben die Justizbehörden in Berlin die Eilentscheidung aus Karlsruhe nicht abgewartet? Denn nach Informationen der ARD-Rechtsredaktion hatte Karlsruhe um 8.30 Uhr fernmündlich die Generalstaatsanwaltschaft Berlin informiert, dass in Karlsruhe ein Eilantrag des Anwalts von Maya T. vorliegt. Hätte Berlin die Auslieferung dann nicht noch stoppen müssen? Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin stellt sich auf den Standpunkt, dass Maya T. nicht mehr auf deutschem Staatsgebiet gewesen war, als Berlin von dem Eilverfahren Kenntnis hatte. Sie hätte die Auslieferung deshalb nicht mehr aufhalten können. Auch die Rückführung aus Ungarn sei nicht mehr möglich. Spannend ist nun, wie das Verfassungsgericht in Karlsruhe darauf reagieren wird. In seiner Eilentscheidung steht eindeutig, die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wird angewiesen, die Rückführung von Maya T. in die Bundesrepublik zu erwirken.
Max Bauer berichtete. Wie kann der Hausarztberuf attraktiver werden? Diese Frage treibt den Bundesgesundheitsminister um, denn es droht ein Mangel, vor allem im ländlichen Raum. Der Bundestag hat heute über Reformvorschläge debattiert. Gudula Geuter berichtet.
Wenn die Babyboomer, die in der Gesundheitsversorgung arbeiten, in Rente gehen, betrifft das vor allem auch die hausärztliche Versorgung, zumal weniger Studienabgänger nachkommen. Der Gesetzentwurf, den der Bundestag heute in erster Lesung beraten hat, soll hier wirken, so Karl Lauterbach.
Wir haben zu wenige Hausärzte, sie sind schlecht verteilt und wir haben einen großen Bedarf vor uns.
Und der Bundesgesundheitsminister fügte hinzu.
Das ist nicht zu schaffen, indem wir einfach mehr Geld in dieses System geben. Wir müssen das System effizienter machen.
Damit sich mehr junge Mediziner als Hausärzte niederlassen, plant der SPD-Politiker vor allem drei Maßnahmen. Die Budgetierung soll entfallen. Praktisch bedeutet diese Budgetierung eine Obergrenze für die Bezahlung der Behandlung gesetzlich Versicherter.
Wenn wir ohne dies zu wenige Hausärzte haben, kann es nicht sein, dass wir nicht alle Leistungen bezahlen, die von diesen Hausärzten erbracht werden. Damit enden wir heute.
Wesentlich verringert, Lauterbach sagt praktisch abgeschafft, soll auch der Arzneimittelregress werden, die persönliche Haftung des Arztes bei Verschreibung teurer Medikamente. Auf der anderen Seite sollen Hausbesuche und Notdienste durch Pauschalen besser vergütet werden. Gestärkt werden soll partiell auch die psychotherapeutische Versorgung, nämlich für Not- oder Kurzinterventionen sowie für Suchtkranke und für Kinder und Jugendliche. Vor allem das lobt Kirsten Kappert-Gonter von den Grünen.
Kinder und Jugendliche sind von den aktuellen Krisen besonders betroffen. Psychische Erkrankungen entstehen bei fast der Hälfte der erkrankten Erwachsenen übrigens schon im Kindes- und Jugendalter. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gesundheitsfördernde Lebenswelten schaffen und dass erkrankte Kinder und Jugendliche schnell Hilfe bekommen.
Gleichzeitig mahnt sie Verbesserungen an. Dass Gesetze, die die Bundesregierung vorlegt, im Bundestag verändert werden, ist die Regel. So breit und so einmütig wie hier wird das allerdings selten angekündigt. Angefangen vom Bundesgesundheitsminister selbst, der zum Beispiel gern Gesundheitskioske in Brennpunktgegenden für eine erste niederschwellige Versorgung im Entwurf gesehen hätte, ihn nun aber lieber aus seiner Sicht unvollständig in den Bundestag gebracht hat. Über die FDP, die eine Entbudgetierung nicht nur für Haus-, sondern auch für Fachärzte möchte, bis zur SPD.
Klar, es fehlt noch was und das werden wir dann auch gemeinsam auf den Weg bringen,
ruft der Sozialdemokrat Dirk-Ulrich Mende den Abgeordneten zu. Auch der Opposition fehlt noch was.
Dieser Gesetzentwurf, er verwaltet Mangel, aber er löst unsere Probleme nicht.
So allgemein Jörg Schneider, AfD. Katrin Vogler von der Linkspartei beklagt ein bloßes Klein-Klein. Und Tino Sorge, CDU, macht noch ganz andere Felder auf.
Wir reden darüber, dass die gesetzliche Krankenversicherung reformiert werden muss. Seit über einem Jahr keinerlei Vorschläge. Wir reden darüber, dass die Pflegeversicherung reformiert werden muss. Seit über einem Jahr keinerlei Vorschläge.
Gudula Geuter berichtete aus Berlin. Von der deutschen Blick auf die europäische Hauptstadt nach Brüssel. Manchmal geht es schneller als erwartet. Das kann auch auf einen EU-Gipfel zutreffen. Denn schon in der Nacht haben sich die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten auf die Verteilung der EU-Spitzenposten geeinigt. Unter anderem wurde Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin nominiert. Unser Korrespondent in Brüssel, Klaus Remme, berichtet.
2,5 Wochen nach der Wahl ist das neue Personalpaket für die EU-Spitze geschnürt. Ursula von der Leyen dankte kurz nach Mitternacht für ihre Nominierung als Kommissionspräsidentin. Antonio Costa wurde aus Portugal zugeschaltet, um über eine mäßige Leitung mitzuteilen. Er werde als Ratspräsident vor allem für die Geschlossenheit der Mitgliedstaaten arbeiten. Und Kaya Kallas betonte als Nominierte für den Posten der Außenbeauftragten die enorme Verantwortung in diesen geopolitisch angespannten Zeiten.
I would plain and simply like to express my gratitude.
Building unity will be my main priority when I take up my position in December.
This is enormous responsibility in this time of geopolitical tensions.
Der Bundeskanzler resümierte:
Das sind gute Personen, die gute Arbeit garantieren, die auch dafür sorgen werden, dass Europa in den nächsten Jahren in ganz herausgeforderten Zeiten gut aufgestellt ist.
Für die Personalentscheidungen bedurfte es keiner Einstimmigkeit. Viktor Orban aus Ungarn stimmte denn auch gegen die Nominierung von der Leyen. Giorgia Meloni aus Italien enthielt sich mit Blick auf die Kommissionspräsidentschaft, stimmte aber gegen Costa und Kallas. Erneut kritisierte sie die Vorabsprache von konservativen Sozialdemokraten und Liberalen als methodisch und inhaltlich falsch. Als Teil der rechten EKR-Fraktion konnte sie diesen Verhandlungen der anderen nur zuschauen. Auf X schrieb sie jetzt: Arbeiten wir weiter daran, dass Italien endlich das Gewicht erhält, das uns zusteht. Das wird schon wieder, beruhigte der niederländische noch Regierungschef Mark Rutte auf Nachfrage. Meloni habe sich geärgert, dass sie außen vor geblieben sei. Aber auch 2019 habe es keine Einstimmigkeit gegeben.
She was clearly upset by the fact that she was not involved. Also last time in 2019, we did not with unanimity agree on all the top jobs.
Olaf Scholz wollte den Unmut der italienischen Regierungschefin nicht ausdrücklich kommentieren.
Es ist so, dass wir eine klare Plattform haben, die sich verständigt hat. Und es gibt keine Verhandlungen mit anderen darüber, ob sie im Parlament die auch unterstützen werden, die nicht in das Raster dieser Parteienfamilie passen.
Das sieht die erneut nominierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möglicherweise anders. Ich brauche eine Mehrheit im Parlament, sagte sie gestern zu später Stunde. Und ich werde in den 3 verbleibenden Wochen auch mit Abgeordneten aus Gruppen jenseits von EVP, Sozialdemokraten und Liberalen reden. Dann werden wir sehen, so von der Leyen.
I will be reaching out to MEPs from other groups than the platform. This is what I'm going to be working for the next 3 weeks, and then we'll see.
Über Inhalte wurde auch gesprochen, über die gemeinsame Verteidigung beispielsweise. Wir brauchen dafür grob 500 Milliarden Euro, so von der Leyen. Die EU habe da sehr begrenzte Zuständigkeiten, unterstrich der Bundeskanzler. Das sei Sache von Nationalstaaten. Auch deshalb werde sich Deutschland dem Ruf nach Eurobonds, also gemeinsamen Schulden für die Verteidigung, widersetzen.
Klaus Remme berichtete. So ist das. Morgen beginnt das Achtelfinale. Deutschland spielt am späteren Abend um 21 Uhr in Dortmund gegen Dänemark. Jessica Sturmberg ist im Studio. Wie gehen die beiden Teams das Spiel an?
Also so genau ist es beim deutschen Team gar nicht bekannt, denn anders als bei den Gruppenspielen war Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Abschlusspressekonferenz heute Abend nicht so ganz auskunftsfreudig, was die Aufstellung und die daraus abzuleitende Strategie betrifft. Julia Büchler.
Diesmal lässt sich Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht in die Karten schauen. Keine detaillierten Infos zur Aufstellung. Und auch nicht zu der Frage, die viele Fans seit Tagen diskutieren, Füllkrug oder Havertz. Wer gegen Dänemark stürmt, bleibt bis kurz vor dem Anpfiff geheim. Nagelsmann scheint von dieser Frage genervt zu sein.
Wir sind das Trainerteam und wir entscheiden, wer spielt. Morgen Abend, 21 Uhr, vorher nicht.
In puncto Antonio Rüdiger hat Nagelsmann große Hoffnung. Der Abwehrchef hat das Abschlusstraining absolviert und verspürt auch nach seiner Zerrung am Oberschenkel aktuell keine Schmerzen mehr. Wenn das über Nacht so bleibe, werde er morgen spielen, so Nagelsmann. Der Bundestrainer geht generell mit einem guten Gefühl in dieses Achtelfinale.
Ja, noch bin ich ganz entspannt, weil wir im Trainerteam und auch die Mannschaft gut gearbeitet haben. Trotzdem ist ein K.O.-Spiel ja immer was Besonderes, weil man eben sich keine großen Fehler erlauben kann. Und am Ende hoffe ich natürlich auch, diese Riesenerwartungshaltung der Bundesrepublik sportlicher Natur auch erfüllen zu können.
Nagelsmann bleibt also cool, sogar vor dem ersten K.O.-Spiel dieser EM gegen den, so der Bundestrainer wörtlich, taffen Gegner Dänemark.
Und der Leverkusener Robert Andrich stellte sich ebenfalls den Fragen der Presse und er sagt zum morgigen Spiel:
Wir sind sehr, sehr froh, dass wir den Gruppensieg machen konnten, dass wir vor allem ja ohne ins letzte Spiel alles gewinnen zu müssen, jetzt schon mal eine Runde weiter waren. Und ja, jetzt sind wir im Achtelfinale und der Weg soll auf jeden Fall noch nicht vorbei sein. Also wir haben schon noch das eine oder andere vor.
Ja, das haben auch die Dänen, was deren Erwartungen betrifft. Das äußerte sich Kapitän Christian Eriksen.
Ich glaube, dass wir Deutschland schlagen können. Natürlich müssen viele Dinge zusammenlaufen, aber ich glaube, und die Mannschaft tut das auch, dass wir definitiv eine Chance haben.
Sagt Dänemarks Kapitän Christian Eriksen. Vor dieser Partie Deutschland gegen Dänemark gibt es um 18 Uhr bereits das erste Achtelfinalspiel und das ist Italien gegen die Schweiz in Berlin. Michael Augustin über das Duell der beiden Alpenländer.
You know, our feedback is our first feedback is extremely positive. It works. And also speaking with the players, speaking with the coaches after the matches, they are absolutely happy about this implementation.
Ja, das war jetzt noch nicht der Ausblick auf das Spiel Italien gegen die Schweiz, sondern das war Robert Rossetti. Das ist der UEFA-Schiedsrichterchef und der hat sich heute dazu geäußert in einer ersten Bilanz, wie gut es ankommt, wenn jetzt nicht mehr die gesamte Mannschaft auf den Schiedsrichter einreden darf, sondern die Rudelbildung soll ja verhindert werden, indem eben nur noch die Kapitäne sprechen. Und das findet er ein gutes Modell. Und übrigens hat er sich dann auch bei dieser Pressekonferenz geäußert darüber, dass die gelben Karten stark zugenommen haben. Bisher war es so, dass bei der letzten Fußball-Europameisterschaft gab es im Schnitt 2,7 gelbe Karten pro Partie. Jetzt sind es im Schnitt 4,6 gelbe Karten und das liegt vor allem auch daran, dass die taktischen Fouls zugenommen haben. Aber jetzt schauen wir auf den versprochenen Bericht Italien gegen die Schweiz von Michael Augustin.
Dieses Achtelfinale ein Duell auf Augenhöhe. 5 der letzten 6 Begegnungen zwischen der Schweiz und Italien sind unentschieden ausgegangen. Es könnte heute in Berlin also länger dauern als 90 Minuten. Der Titelverteidiger hat bei dieser EM noch nicht überzeugt und sich durch die Vorrunde gequält. Bester Italiener bisher, Torhüter Gianluigi Donnarumma, der mit seinen Paraden dafür gesorgt hat, dass der Europameister noch im Turnier ist. Hinter der Schweiz liegt die beste Vorrunde der EM-Geschichte. Beim 1:1 gegen Deutschland konnte man sehen, wie gut die Mannschaft von Muran Yakin verteidigen und wie gefährlich sie kontern kann.
Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz auf Schiedsrichter. Der deutsche Schiedsrichter Felix Zweier kommt im Achtelfinale zu seinem dritten Einsatz bei dieser Fußball-Europameisterschaft. Der 43-Jährige werde die Partie von Rumänien gegen die Niederlande am 2. Juni in München leiten.
Jessica Stürmberg mit dem Sport. Vielen Dank. Willkommen zur Presseschau. Autor Benjamin Paris, Sprecher Martin Schaller.
Das TV-Duell zwischen US-Präsident Biden und Herausforderer Trump beherrscht die Kommentare. Die Mediengruppe Bayern, zu der die Passauer Neue Presse gehört, findet: Über den Wert und die Aussagekraft von TV-Duellen kann man lange streiten. Manchmal liefern sie aber schlicht auch Momente der Wahrheit. Im Fall des jüngsten US-Präsidentschaftsduells ist das eine sehr einfache, bittere Wahrheit. Joe Biden ist seinem Amt kaum noch gewachsen. Ein verwirrter alter Mann oder ein notorischer Lügner, so sieht die Wahl aus, die die Bürger des mächtigsten Landes der Welt wohl haben werden. Für den Tagesspiegel aus Berlin ist der Sieger dieses Duells Donald Trump. Nicht aus eigener Stärke, sondern weil da kein Gegner auf der Bühne stand, der energisch gegenhalten konnte. Dabei bot Trump viele Angriffsflächen. Ein anderer Gegner hätte ihn wohl rhetorisch in Stücke gerissen. Und wäre entscheidend, wer die besseren Sachargumente hatte, wäre selbst dieser altersschwache Biden der Debattensieger. Doch der optische Eindruck machte ihn zum klaren Verlierer. Der Reutlinger Generalanzeiger fragt, Zitat, ob sich ein Königsmörder findet, ob jemand bereit ist, Biden zu sagen, dass er sich aus gesundheitlichen Gründen gesichtswahrend zurückziehen soll. Die Augsburger Allgemeine kann sich nicht vorstellen, wie Biden die Stimmung in den 4 Monaten bis zur Wahl noch drehen soll. Damit geraten die Demokraten in eine fatale Lage. Eigentlich ist es zu spät, den Kandidaten für das Weiße Haus noch auszutauschen. Das ginge leichter, wenn Biden verzichtet. Doch der Mann, der sein ganzes Leben in der Politik verbracht hat, will nicht lockerlassen. Zudem würde im Falle seines Abgangs Vizepräsidentin Kamala Harris ihre Ansprüche anmelden. Die aber ist noch unbeliebter als der Präsident. Natürlich kann bis zum 5. November, dem Tag der Präsidentschaftswahl, noch viel passieren, gibt die Neue Osnabrücker Zeitung zu bedenken. Dass Biden verlieren wird, ist durch das TV-Duell aber erneut ein Stück wahrscheinlicher geworden. Und zwar zur Erinnerung bei folgender Ausgangslage. Amerikas Wirtschaft geht es leidlich gut. Seine Führungsrolle im Westen ist angesichts der vielen internationalen Bedrohungen so unangefochten wie lange nicht. Die Badische Zeitung aus Freiburg ist sich dagegen sicher, ab sofort ist Trump der Favorit, trotz bizarrer Falschaussagen, trotz der Weigerung zuzusichern, die Wahl am 5. November auch im Falle seiner Niederlage anzuerkennen. Die Gefahr für die Demokratie in den USA durch Trump, die Biden beschwört, war real und sie ist nun größer geworden. Über der westlichen Staatengemeinschaft, die bereits unter globalen Krisen ächzt, braut sich weiteres Unheil zusammen.
Die Presseschau, Sprecher Martin Schaller, Autor Benjamin Paris. Vielen Dank auch dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Am Mikrofon Daniel Heinrich. Gute Nacht, bis bald.